Also es ist ja natürlich nicht nur Religion und religiöse Ikonografie. Es sind im ersten und im dritten Teil die großen, ja, mächtigen Artefakte des Alten und des Neuen Bundes.
Etwas, was wir als aufgeklärte Menschen immer in Übertragung verstehen wollen, als Symbol für etwas, wird eine eigenständig wirkmächtige Kraft. Also im Grunde genommen, Legende wird zu Magie.
Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Willkommen zu einer neuen Folge der Popcorn-Pilger. Heute leider nochmal remote mit schlechter Soundqualität, aber ja, wir sind tatsächlich unschuldig.
Völlig.
Die Kolleginnen und Kollegen, die uns ihre Technik immer zur Verfügung stellen, kriegen ihre Schoße nicht ans Laufen, kann man so sagen, ne?
Kann man so sagen, ja. Wir haben wirklich alles gegeben und uns auch live getroffen, wie wir das vorhatten. Es war einfach für uns zwei nicht möglich, die Technik so ans Laufen zu bringen. Ja. Deshalb müssen wir es heute nochmal so machen. Das bitten wir natürlich zu entschuldigen. Beim nächsten Mal ist es dann aber wirklich, wirklich wieder nicht live, aber in Farbe. Nee, auch nicht. Aber mit besserer Technik.
Mit besserer Technik. Ja. Also, herzliche Grüße. Grüße und Wünsche gehen raus. Bekommt euren Quatsch ans Laufen. So. Uwe, wir haben überlegt, was wir besprechen, und dann ist mir eingefallen, wir haben einen Aspekt unserer Kindheit und Jugend bisher sträflich vernachlässigt.
Völlig. Und ich frage mich ja rückblickend immer wieder, wie konnte uns das passieren?
Wie konnte uns das passieren? Der Held wirklich, also einer der großen Helden meiner Kindheit, kann ich sagen, benannt nach einem Hund, Indiana Jones. Tatsächlich ja, kommt ja im dritten Teil raus, dass das ja tatsächlich der Name des Hundes ist. Aber der Name Indiana ist tatsächlich von George Lucas genommen, weil sein Hund hieß Indiana.
Ach schau.
Ja, also Indiana Jones ist tatsächlich nach einem Hund benannt und sollte ursprünglich, jetzt nochmal ein bisschen Fun Fact am Rande, eigentlich Indiana Smith heißen.
Oh.
Und dann hat aber George Lucas entschieden, das ist cooler, wenn der Indiana Jones heißt.
Ja, Indiana Schmidt ist so halb cool. Ach ja, und das ist aber, was du sagst, der Held der Kindheit, das stimmt ja in meinem Fall zumindest sogar doppelt, denn ein Schauspieler verkörpert ja zwei große Helden meiner Kindheit, Han Solo und Indiana Jones. Ist ja auch beides Lucas-Film gewesen. Jetzt natürlich auch alles zu gucken auf Disney Plus. Und ich bin wirklich immer noch baff davon, dass uns das nicht eingefallen ist. Vielleicht, weil wir Star Wars schon abgehakt haben. Aber dann sagtest du es und das war mir völlig klar. Und warum ist das für Popcorn-Pilger interessant? Naja, weil kein Film, bis auf den letzten, der für manche ja nicht existiert.
Oh, in meiner Welt gibt es nur drei Indiana-Jones-Filme.
Ja, aber in den drei großen, in der Trilogie, kommt ja kein Film ohne Religion und ohne religiöse Ikonografie aus. Und da ist schon mal nicht uninteressant, einen Blick drauf zu werfen.
Also es ist ja natürlich nicht nur Religion und religiöse Ikonografie. Es sind im ersten und im dritten Teil die großen, mächtigen Artefakte des Alten und des Neuen Bundes. Also die Bundeslade und der Heilige Gral, also der Kelch Jesu Christi vom letzten Abendmahl. Also die beiden, sollte es diese Dinge tatsächlich noch irgendwo geben, die mächtigsten und sagenumwobensten Artefakte, die mit den biblischen Bünden, dem Alten und dem Neuen Bund, in Verbindung stehen. Oder nicht nur in Verbindung stehen, sondern diesen tatsächlich eine physische Gestalt geben.
Ja.
Bleiben wir mal beim letzten Kreuzzug, dem dritten Teil. Da ist Indiana Jones ja nicht die einzige und nicht die erste und auch nicht die letzte Verfilmung dieses Stoffs der Suche nach dem Gral. Da dreht sich ein Großteil der mittelalterlichen Legenden und Sagen, das war das Wort, mittelalterlichen Sagen, denken wir an die Artus-Sage, dreht sich um das Finden und Suchen des Heiligen Grals.
Ja. Und ja auch nicht alleine, sondern mit seinem Vater, dem unvergleichlichen Dr. Jones Senior, also womit ich meine Sean Connery. Bei dem, wenn wir mal dann Schwerpunkt drauflegen würden, wäre der deshalb interessant, weil er so, lass mich das sagen, so katholisch ist. Natürlich der Heilige Gral, dann der Kreuzritter, dieser Templer, der da die Wache hält. Katholisch, warum? Wir haben das in einem anderen Zusammenhang schon mal genannt. Das Katholische, zum Beispiel bei den ganzen Exorzismusfilmen und alles, was irgendwie mit Liturgie und Ritual zu tun hat, dafür scheint sich diese Darstellungsweise immer unglaublich zu eignen, weil du durch Rituale etwas haptischer machst und durch diese Zeichen und Symbole wie den Heiligen Gral wird aus etwas, was wir als aufgeklärte Menschen immer in Übertragung verstehen wollen, als Symbol für etwas, wird eine eigenständig wirkmächtige Kraft. Also im Grunde genommen, Legende wird zu Magie. Und das ist ja bei Indiana Jones eigentlich durchgehend so. Die Bundeslade ist wirkmächtig, sie ist der haptische Gegenstand. Es geht hier nicht um ein Zeichen, das Allerheiligste, das im Tempel oder im Tempelzelt eben verborgen war und eigentlich nur zu bestimmten Zeiten bestimmten Menschen zugänglich war überhaupt, sondern sie ist ein Gegenstand und dieser wirkt auf eine bestimmte Weise. Es geht dann im zweiten Teil auch, diese Segensteine von Shiva, die haben eine ganz bestimmte Kraft und die wirken, wenn man sich auf bestimmte Weise verhält oder ihnen auf bestimmte Weise begegnet. Und im dritten Teil ist das sogar noch interessanter. Das ist jetzt der Sprung, den ich machen will, weil das, glaube ich, am deutlichsten wird. Jones Senior und Junior, wie er ja auch genannt wird, die sind zwei Perspektiven auf ihre Profession, die Archäologie, also die Auseinandersetzung mit der, zumindest in diesem Film, das ist in der Realität nicht erstens die erste Ausrichtung von Archäologie, aber sie sind beide eine Perspektive auf die Wirkmächtigkeit der Vergangenheit. In diesem Fall den Heiligen Gral. Für uns als Theologen könnten wir sagen, wofür steht er? Die Verheißung des ewigen Lebens. Ein Stück weit die frohe Botschaft natürlich. So. Und diese eine theoretische Annäherung, die der Senior macht und die praktische Annäherung, die der Junior macht, ist für uns ja ganz interessant. Denken wir mal an die zwei Päpste. Das sind zwei Begegnungen mit dem, was uns als katholisch dünkt, nämlich die Weitergabe der Botschaft vom ewigen Leben oder in diesem Fall sogar der erfahrbaren, der haptisch erfahrbaren Erfahrung des ewigen Lebens, der von diesem Kelch trinkt. So.
Ich finde es interessant, wenn man sich diese drei Filme anschaut. Vordergründig geht es um einen tatsächlich existierenden physischen Gegenstand, ja, der gesucht wird. Und das, was den Charme natürlich ausmacht, es müssen Rätsel gelöst werden, es müssen Fallen überwunden werden. Das ist das, was auch fasziniert und den Spaß erhöht beim Zuschauen. Aber letztendlich, wenn wir auf die jeweiligen Ende der Filme schauen, ist ja das, um was es da geht, dann auch wieder verloren.
Ja.
Also die Bundeslade verschwindet in der Area 51. Der Heilige Gral wird in der Erdspalte versenkt.
Nicht erreichbar, ja.
Und ist verloren.
Und die Steine fallen dann in so einen Fluss und sind auch fort.
Sind auch weg.
Ja.
Und beim genauen Hinsehen stellt man dann fest, es geht eigentlich dann doch um etwas anderes. Ja, im zweiten Teil geht es eigentlich darum, dass die Kinder gerettet werden.
Ja.
Und im ersten Teil, dessen Ende auch immer wieder kritisiert wird, weil das so im wahrsten Sinne des Wortes ein Deus Ex Machina-Ende ist, die sind eigentlich besiegt und gefesselt und die Probleme muss dann eben diese göttliche Macht aus der Bundeslade lösen. Die ganzen, ja, Nazis schmelzen alle dahin. Es geht eigentlich darum, dass Indiana und Marion zusammenkommen.
Ja.
Und im dritten Teil ist es die Versöhnung des Sohnes mit seinem Vater und die Überwindung dieses jahrzehntelangen schwierigen Verhältnisses, das die beiden haben. Dass also eigentlich das Artefakt, das gesucht wird, Bundeslade, Steine, ja, Heiliger Gral, ist dann weg. Und das, um was es eigentlich geht, ist aber etwas, was auf der Beziehungsebene stattfindet. Mir geht es aber noch um einen ganz anderen Punkt, warum ich das so faszinierend finde. Du hast eben schon gesagt, Harrison Ford ist ja nicht nur Indiana Jones, sondern auch Han Solo. ja. Und es gibt ja gewisse Parallelen auch zwischen diesen beiden Figuren. Und Indiana Jones ist so das typische Beispiel eines schmutzigen Helden, wenn man das so sagen will, der auch nicht davor zurückschreckt, den ein oder anderen linken Trick anzuwenden. Also denken wir zum Beispiel daran, dass er einfach kaltblütig diesen Schwertkämpfer erschießt im ersten Teil. Ja? Also wenn es, wenn krank, es sein, ne, muss.
Der Schauspieler war krank.
Ja, genau, die hatten alle Durchfall am Set, deshalb konnte die Kampfszene nicht gedreht werden. Aber Indiana Jones ist ähnlich wie Han Solo einer, der hat zwar das Herz am rechten Fleck, aber wenn es darauf ankommt und wenn es seinem Interesse dient, dann schreckt er auch nicht davor zurück, mal einen schmutzigen Trick anzuwenden.
Ja.
Und unfair zu kämpfen, wenn man das so im Schulhofjargon sagen möchte.
Wobei, man hat ihm ja praktischerweise Nazis gegenübergestellt. Da hat keiner so richtig mitgefühlt.
Aber worauf ich hinaus möchte, wenn wir jetzt auf die traditionelle Gralslegende schauen, auf den Parsival, der den Gral findet, da geht es darum, dass nur der den Gral finden kann, der wirklich ein tugendhafter Ritter ist. Tugendhaft und ein reines Herz hat und dem entsprechenden Moralkodex 100% erfüllt. Alle anderen haben nicht die Chance, den Gral zu finden oder dieses Schloss zu finden, in dem der Gral aufbewahrt wird. Aber Indiana Jones ist eben nicht der tugendhafte, strahlende Ritter, sondern er ist der Schmutzige und der aus so mancher brenzlicher Situation auch nur so mit Ach und Krach und mit dem nackten Leben so gerade eben davonkommt.
Allerdings.
Ja, und nicht davor zurückschreckt, wenn es sein muss, mal einen schmutzigen Trick anzuwenden. Mhm. Und das ist ein Motiv, das haben wir schon mal besprochen. Denken wir an Blues Brothers.
Ja.
Oder auch bei The Big Lebowski haben wir darüber gesprochen, dass uns nämlich diese Helden, die auch eine dunkle Seite haben, besonders sympathisch sind und besonders am Herzen liegen, weil sie, und das ist jetzt meine Behauptung, eben der uns eigenen Erzähltradition entsprechen. Schauen wir in die Bibel, also gerade das Alte Testament ist voll von Gestalten, von denen gesagt wird, dass der Segen des Herrn, der Segen Gottes auf ihnen ruht, denen alles glückt, die aber im Umgang mit anderen nicht davor zurückschrecken, wenn es sein muss, auch mal dem anderen übers Ohr zu hauen.
Ja.
Ja, das ist also eben gerade Gott.
Bei den Propheten ist das häufig der Fall, ja.
Und an die Patriarchen,
ja.
Ich nenne dann immer gerne den Jakob, der sogar nicht davor zurückschreckt, seinen eigenen Bruder übers Ohr zu hauen.
Ja.
Wenn es darum geht, das Erstgeborenenrecht zu bekommen.
Nimm den David.
Oder den David, genau.
Der besteht, als der in einem gleichen Schwertkampf sozusagen den überwindet, sondern mit der Schleuder sozusagen ihm vor die Decke zimmert und fertig. Das ist die Pistole im ersten Indiana Jones.
Also die Erzählung von Helden, die nicht die 100% moralisch integeren Leute sind, sind aber die, die die Geschichte interessant machen. Die es interessant machen, die Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, dass wir heute das auch interessant finden und uns diese Helden lieber sind als ein Parsival, der vielleicht dann ein bisschen langweilig daherkommen mag, hat damit zu tun, dass diese Typen, diese Heldentypen einfach tief auch in unserem kulturellen Gedächtnis verankert sind.
Um vielleicht aber eine Lanze zu brechen für die Parsivals und die Artusse und die Lancelots und wie sie dann nicht alle heißen, das ist natürlich auch, du hast das angedeutet, gerade der Zeit geschuldet. Das heißt, in der Zeit der Entstehung dieser ritterlichen Helden, wir haben ja schon öfter gesagt, es gibt den antiken Helden, der der Held ist, weil er den anderen überlegen ist. Es gibt den mittelalterlichen, sozusagen christlichen Helden, weil er in seiner Überlegenheit sich doch noch einer größeren Sache widmet. In Tugendhaftigkeit seine Heldenhaftigkeit Gott weiht und den anderen widmet, also sich in Loyalität aufgibt, wie der Parsival zum Beispiel, oder eben den Heiligen Gral sucht, wie die Ritter der Tafelrunde. So. Dass die in ihrer Zeit natürlich genauso hoch verehrt wurden, gerade für ihre unerreichbare Tugendhaftigkeit als Vorbild. Heute ist diese Tugendhaftigkeit vielleicht nicht mehr das popkulturelle Schick, das wir alle erstreben wollen, aber im Kern sind sie ja dann doch alle wieder die Ritter, also auch unser Indiana Jones, weil er wie die alten Ritter ja vielleicht auch mal dem Gegner eine Schippe Sand ins Gesicht schmeißen, das hätte der Parsival vielleicht nicht gemacht, aber weil er sich doch für Größeres hergibt, weil er es auch schafft, den Schatz, den er egoistisch behalten könnte, loslässt, der Heilige Gral am Ende. Sein Vater ist das ja, der ihm sagt, Indiana, lass los, ja. Genauso dann die Bundeslade. Er hat die Wirkmächtigkeit des Göttlichen erfahren, er lässt sie aber gehen und sucht dann nicht noch das Lagerhaus ab und versucht das dann, sondern er widmet sich einer anderen Sache. Er hat es erlebt, es ist gut. Im zweiten Teil auch, da kommt es vielmehr darauf an, das Böse zu zerschlagen. Das ist es am Ende, als diese göttliche Macht in diesen Shiva-Stein für sich dann zu beanspruchen. Das hätte der antike Held gemacht. Also ist er im Kern weiterhin der Sehnsuchtsort von uns des Ritterlichen. Im Äußeren ist er aber der coole Typ, der auch dreckig ist und ja noch nicht Anti-Held ist. Das ist er ja nicht, aber der schmutzige Held ist, ja. Insofern stimme ich dir vollkommen zu, insofern entspricht er uns, aber er bleibt auch unser traditioneller, ich will mal sagen christlicher Ritter, der für die größere Sache, nämlich das ist dann doch wieder die Begegnung mit dem Menschen, die Familie, den Schwachen, die Partnerschaft und so weiter, gibt er das Egoistische, nämlich das Habenwollen der übermenschlichen Macht, hier immer dargestellt durch irgendeinen göttlichen Gegenstand, dann zurücklässt. Also vielleicht auch deshalb ist er ja mein Held. Nimm mal den Han Solo im Vergleich, eben auch unser Harrison Ford. Ja, letztlich genauso, der hatte das Geld, der hätte seine eigenen, ja, egoistischen, aber eben auch selbstverschuldeten Probleme lösen können. Er kommt aber zurück und begibt sich in die Gefahr, um Luke zu helfen, diesen Todesstern noch zu zerstören. Also auch Han Solo ist wie Indiana, du hast den Vergleich auch zurecht gemacht, sehe ich auch, ist der schmutzige Held, der aber im Innersten das ist, was wir als den christlichen Helden, also den Ritter, betrachten würden.
Aber die Botschaft, die ja eigentlich dahinter steckt, weshalb diese biblischen Figuren, die wir jetzt eben schon aufgezählt haben, ja auch für uns heute interessant sind, ist ja die Botschaft, wie bei Blues Brothers auch, dass sich Gott für sein Wirken in der Welt eben die aussucht, von denen man es eigentlich erstmal nicht erwarten will.
Ja, stimmt.
Von denen man sagt, warum jetzt ausgerechnet der? Ja. Und das ist ja etwas sehr Tröstliches auch, dass ja, es eben nicht notwendig ist, an Gottes Werk mitzuwirken, einen 100% sauberen moralischen Kodex zu befolgen. Weil ja, das sind ja Ideale, die für keinen Menschen erfüllbar sind. Also deshalb sind diese Helden uns so nahe, weil wir uns dort wiedererkennen und sagen, ja, ich möchte immer das Gute tun, aber mir gelingt es nicht immer. Und sich trotzdem sicher sein zu können, dass auch dort, wo es eben nicht gerade läuft, sondern vielleicht mal krumm, auch dort und vielleicht auch gerade dort Wirken Gottes erkennbar wird.
Ja. Insofern ist die Symbolik der Bundeslade im ersten Teil auch ganz schön. Du sagst, das ist ja der Deus ex machina. Aber es ist ja auch Teil unseres Glaubens, darauf zu vertrauen, dass Gott in der Welt wirkt. Und zwar mit meinem Handeln, dazu bin ich aufgerufen, aber auch über mein Handeln hinaus. Und Indiana Jones muss sich verhalten, das tut er auch. Und er hat dieses Wirken erfahren. Das, worauf es aber ankommt, spielt sich dann im Zwischenmenschlichen ab, wie du schon sagtest. Und auch im letzten Teil, er hatte nicht auf alles Einfluss, was er getan hat. Auch hier finde ich sehr stark bei dem Motiv des Handelnmüssens. An ihn ist ja die Wacht über den Gral weitergegeben worden von diesem alten Ritter, obwohl er den Gral verliert. Ich frage mich dann, was heißt das? Meine Vorstellung ist, dass er die Wacht über diese frohe Botschaft des ewigen Lebens ja nicht verloren hat. Er hat dieses ewige Leben, diese heilende Kraft Gottes erfahren an seinem Vater, er hat selber von dem Kelch getrunken und das geht ja eben nicht verloren, auch wenn dieser magische Gegenstand für uns nicht haltbar ist. Wir haben, das ist ja auch eigentlich die Artus-Legende, wir haben immer die Sehnsucht nach diesem sichtbaren, unbestreitbaren, mächtigen Wirken Christi oder Gottes oder wie auch immer, aber der Gral bleibt am Ende ein unbestimmtes und ein nicht immer greifbares. Und da ist Indiana Jones der, naja, im Kleinen wirken muss, weil er Mensch ist, also in der einzelnen Begegnung, der aber trotzdem immer getrieben ist von der Sehnsucht nach dem Größeren, die auch der Motor ist, dann in der Begegnung mit dem Menschen das Richtige zu tun.
Der Motor, das Richtige zu tun, Uwe, mach den Strich drunter.
Mach einen Strich drunter.
Ich bin froh, dass wir das jetzt hier abgehakt haben, dass wir endlich Indiana Jones.
Ich habe jetzt Lust, den Teil nochmal zu gucken. Ach übrigens, es gibt eine Serie dazu, das ist mir neulich nochmal aufgefallen. Da geht es um die Jugendgeschichte von Indiana Jones.
Ja, Abenteuer des jungen Indiana Jones.
Ja, genau.
Weltkriegs, ja.
Da wollte ich immer mal schauen, ob ich die noch finde.
Ja. Ist ganz interessant. Habe ich damals auch geguckt, erinnere ich mich noch. Gut, Uwe, mach es gut. Wir hören uns.
Mach es gut, Fabian.
Die Popcorn-Pilger, ein Podcast des katholischen Bildungswerks, produziert von der Medienwerkstatt Euskirchen.